Diese Erlösung, die für uns oft ein abstrakter Begriff ist, die steht uns eigentlich allen bereit. Doch für viele Menschen ist das zu schön, um wahr zu sein. Jemand, der für unsere Sünden gestorben ist, der unsere Sünden ans Kreuz genagelt hat. Es liegt quasi ein Geschenk bereit, aber die wenigsten sind selbst bereit, dieses Geschenk abzuholen. Warum gibt es auch so viele Christen, denen das schwerfällt? Ich glaube, das hängt ziemlich stark mit dem Gottesbild zusammen. Sehe ich Jesus Christus als meinen Freund, meinen Heiland, meinen Erlöser, oder sehe ich ihn als meinen Richter? Viele Christen haben deshalb auch Angst, nicht genug zu sein. Sie denken, dass das, was sie für Jesus einsetzen, nicht genug ist. Dass sie vielleicht Dinge in ihrem Leben getan haben, die schlecht waren, und dass Jesus ihnen das nicht vergeben kann. Noch dazu leben wir in einer Leistungsgesellschaft, in der Gesellschaft wird uns so viel von uns gefordert, in der Schule schon, wo ja die Kinder gute Noten nach Hause bringen müssen, wo sie vielleicht dann nach der Schule zum Klavierunterricht oder zum Geigenunterricht müssen und dort auch ihre Leistungen abrufen müssen. Dann später im Beruf, wo ich Gas geben muss, wo ich meinem Chef beweisen muss, dass ich es drauf habe, dass ich ja ein guter Teil der Mitarbeiterschaft bin. Aber wer sind wir eigentlich in Gottes Augen? Schlag mit mir mal die Bibel auf, und wir möchten uns meiner Meinung nach einer der schönsten Psalme anschauen. Dieser Psalm 139 ist ein Psalm, der mir persönlich auch schon oft geholfen hat, wenn ich an mir selbst gezweifelt habe. Wenn ich mir selbst eingeredet habe, dass ich nicht gut genug bin. Ich möchte aus diesem Psalm 3 Verse lesen. Ich lade euch ein, den Psalm 139 mit mir aufzuschlagen. Und wir möchten dort die Verse 13 bis 16 lesen. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war in dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ist das nicht ein toller Psalm? Was mich ganz besonders an diesem Psalm fasziniert, ist der Vers 15. Dort wird nämlich gesagt, im zweiten Teil, dass wir im Verborgenen gewoben wurden, in den Tiefen der Erde. Das klingt ziemlich mystisch, vielleicht auch etwas schwierig verständlich. Aber das Interessante ist, dass das hebräische Wort hier für gewoben, rokem, insgesamt nur 9 Mal im Alten Testament vorkommt. Einmal hier und an 8 weiteren Stellen, immer im Zusammenhang mit dem Heiligtum. Und für die Kinder und Jugendliche, die nicht viel mit dem Heiligtum anfangen können, als das Volk Israel so auf dem Weg war von Ägypten, als sie ausgezogen sind, da hat Gott dann irgendwann gesagt, hey, ich möchte unter euch wohnen. Und dann haben sie die Stiftshütte gebaut, also ein Gotteshaus, in dem Gott direkt unter ihnen wohnen konnte. Und diese Stiftshütte, die wurde sehr, sehr kostbar gebaut. Da wurde Gold, Silber, irgendwelche Textilien und Leder eingebaut. Und genau das beschreibt dieses Wort Rokem. Das ist Weben kostbarer Stoffe. Unsere eigene Schaffung wird hier quasi damit in Verbindung gebracht, wie das Heiligtum gebaut wurde. Was sagt das über deinen Wert vor Gott aus? Du bist kostbar. Gott hat dich in seiner Liebe wunderbar geschaffen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er wusste schon, wer du bist, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Er hat alles nach seiner Ordnung und nach seinem Plan geschaffen. Dein Aussehen, dein Charakter. Er weiß, wohin dein Leben geht. Er hat einen besonderen Plan für dein Leben. mir beweist, dass das Gott etwas Gutes mit uns im Sinn hat. Aber dann gibt es eben Dinge in unserem Leben, die uns von Gott trennen, die wir in der Christenheit als Sünde betiteln, die wir mit dem Wort Sünde bezeichnen. Und dieses Wort Sünde wird eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft ziemlich verniedlicht. So, ich habe mal so gegoogelt, so, was sind so bekannte Alltagssünden? Da wurde mir zum Beispiel angezeigt, naja, wenn man nicht sofort beim ersten Wecker aufsteht oder wenn man den ganzen Tag sein Handy benutzt oder auch übermäßiges Shoppen, das sind so Alltagssünden, die so im weltlichen Kontext genannt werden. Vielleicht kennt der eine oder andere auch den Kiezpenny, auch aus der Doku, da gibt es ja auch eine bekannte Doku. Und wir waren dort und da hängen an der Wand so ja, ziemlich zweideutige Bezeichnungen für das Produkt, was eben da drunter ist. Und da bei der Süßigkeitenregal stand kleine Sünden. Also wir sehen, im weltlichen Kontext wird das ziemlich verniedlicht. Aber was sagt die Bibel, was Sünde eigentlich bedeutet? Jesaja 59, Vers 2 sagt, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Okay, Sünde ist quasi ein unvollkommener Zustand, der durch die Trennung von Gott resultiert. Es bedeutet, wenn wir bewusst, das macht uns die Bibel auch klar, wenn wir bewusst gegen Gottes Gebot und Gottes Gesetz handeln, das ist Sünde. Und deshalb dürfen wir auch nicht mehr in Gottes Gegenwart leben. Wir haben uns gestern mit der Jugend angeschaut, wie das Ideal eigentlich war, wie Gott unter den Menschen gelebt hat, wie Gott Adam als den ersten Sohn Gottes hier auf die Erde gebracht hat, dass er aber versagt hat, dass dann der Sündenfall gekommen ist und Jesus Christus als Sohn Gottes hier auf die Erde gekommen ist, um da all das wieder rückgängig zu machen. Das haben wir uns gestern als Jugend angeschaut. Aber durch diese Sünde können wir eben nicht mehr in diesem Ideal, in dieser Harmonie mit Gott leben. Ich finde es aber erstaunlich, wie Jesus mit Sündern umgegangen ist. Und wir möchten uns ein solches Beispiel heute gemeinsam anschauen. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt ins Neue Testament zu kommen. Wir möchten uns die Geschichte in Johannes 8 anschauen. Und wenn wir das gleich lesen, dann bin ich mir sicher, dass einige von euch diese Geschichte kennen. Johannes 8. Und wir möchten ab Vers 2 lesen. Johannes 8, ab Vers 2. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer bringen aber eine Frau, die bei einem Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Und sie sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz steht aber, dass Mose geboten hat, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, na, das lassen wir noch weg, bis auf hier, mit dem Finger auf die Erde. Okay, hier kommen quasi die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wir wissen, die Pharisäer waren eigentlich damals so diese Ultrakonservativen. Und sie bringen diese Frau, die sie beim Ehebruch erwischt haben, zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen. Die Frage ist jetzt, in welche Falle, in welche Situation bringen sie hier eigentlich Jesus? Wir lesen hier im Text, dass eigentlich das Gesetz Mose es fordert, dass Menschen, die beim Ehebruch erwischt werden, auch getötet werden. Die Falle ist aber jetzt, wenn Jesus sagt, naja, steinigt sie hier, dann hätte er von den Römern angeklagt werden können. Die Juden konnten nicht einfach so jemanden hinrichten, jemanden zur Todesstrafe zu verurteilen. Sie brauchten immer die Genehmigung der Römer. Wenn er jetzt aber sagt, nein, steinigt sie nicht, dann hätten sie das Gesetz Mose, was ihn anklagen würde. Was soll Jesus also jetzt tun? Mir zeigt die ganze Situation hier, dass die Aktion der Pharisäer hier ziemlich ekelhaft ist. Woher wussten sie überhaupt, dass diese Frau hier die Ehe bricht? Kann es sein, dass sie damit auch etwas zu tun haben? Kann es sein, dass sie vielleicht diese Frau direkt oder indirekt in diese Situation gebracht haben? Und wo ist der schuldige Mann? Nach dem Gesetz Mose mussten beide sterben, nicht nur die Frau. Aber wo ist der Mann in der Geschichte? Ich versuche mich so in diese Situation hineinzuversetzen. Da kommt also jetzt diese Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde und steht vor Jesus. Ich stelle mir vor, wie sie vor ihm zittert und jetzt Angst hat. Und sie weiß eigentlich, was sie falsch gemacht hat. Und sie weiß, dass sie eigentlich im nächsten Moment gesteinigt werden müsste. Was macht Jesus? Die wenigsten von uns können wahrscheinlich sagen, dass sie die Ehe gebrochen haben. Aber wie sieht das mit anderen Geboten aus, die wir übertreten? Keiner von uns kann sagen, dass er keine Sünde hat. Dabei so der Gedanke, was ist eine gerechte Strafe für Sünde? Die Bibel sagt uns ganz klar, die Folgen der Sünde ist der ewige Tod. Welche Antwort gibt hier Jesus jetzt ihr? Wird er dieser Steinigung zustimmen? Und wir möchten jetzt weiterlesen ab Vers 7. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Okay, Jesus beugt sich hier, nachdem er gesagt hat, ja, wer jetzt ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, beugt er sich auf den Boden und er schreibt auf den Boden. Die Bibel sagt uns nicht, was Jesus hier auf den Boden schreibt. Interessant ist aber so eine Referenz in Jeremia. In Jeremia 17, Vers 13 steht, und die von mir abweichen, werde ich in die Erde schreiben oder werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Okay, möglicherweise schreibt hier Jesus die Namen der Verkläger, derjenigen, die diese Frau anklagen, auf den Boden. Vielleicht schreibt er auch ihre Sünden auf den Boden. Jesus möchte sie aber nicht demütigen, er möchte sie gewinnen. Er möchte sie zum Nachdenken, zum Reflektieren bringen. Er möchte ihnen zeigen, okay, ihr klagt diese Frau an, aber wie sieht es in deinem Leben aus? Jesus beginnt ja auch nicht, die Sünde zu verharmlosen, weil er spricht direkt zu der Frau und sagt, werden wir später sehen, sündige hinfort nicht mehr. Ich denke, jeder von uns kennt Personen, die von sich aus behaupten, heilig zu sein. Oder wo man so den Eindruck hat, okay, diese Person hat einen sehr hohen Anspruch und glaubt selbst, alles richtig zu machen. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr für uns Christen. Dass wir zu viel von uns halten und uns deswegen auch über andere erheben. Das war im Grunde auch das Problem, was die Pharisäer hatten. Die Pharisäer hatten einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber und auch an andere. Und haben geglaubt, dass sie selbst alles richtig machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch immer die Frage stellen, wo stehe ich in meinem Glauben? Vielleicht habe ich sogar viel schlimmere Dinge getan. Vielleicht haben die Pharisäer hier viel schlimmere Dinge getan. Vielleicht waren sie auch direkt involviert, wir wissen es nicht. Jesus weist deshalb auf ihre Sünden hin, um sie nachdenken zu lassen, reflektieren zu lassen. Aber die Verkläger, anstatt dass sie da bleiben, ihre Sünden bekennen, sagen, ja, Herr, du hast recht, verlassen Jesus. Und das erinnert mich wieder an diesen Jeremia-Text, den ich gerade vorgelesen habe. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Jesus gibt ihnen eigentlich die Möglichkeit, hier Buße zu tun und sich selbst einzugestehen, dass es falsch ist, was sie hier tun. Aber was ist mit der Frau? Was tut Jesus mit der Frau? Welche Antwort gibt er ihr? David Eubank ist ein ehemaliger Elitesoldat, der nach seiner Pension nach Mosul im Irak, ausgewandert ist, um Leiter einer Hilfsorganisation zu sein. Seine Aufgabe ist es, Gefangene zu befreien und sie auch medizinisch zu versorgen. Dort zu dieser Zeit, als er dort war, herrschte der IS, einer der grausamsten Terrororganisationen auf dieser Erde. Es war ein heißer Freitagnachmittag, als er mit irakischen Kollegen ein Fabrikgelände erreicht. Als er dieses Gelände erreicht, ist das Gelände weiterhin unter Beschuss. Der Anblick dort ist grauenhaft. Männer, Frauen und auch Kinder liegen tot auf dem Boden. Es gibt nur sehr, sehr wenige, die auf sich aufmerksam machen. In etwas weitere Ferne erblickt David Eubank ein kleines Mädchen, das auf sich aufmerksam macht. Doch wie soll dieses Mädchen gerettet werden? David Eubank entschließt sich dazu, dass er versuchen möchte, dieses Mädchen zu retten. Seine Idee ist, dass er unter dem Kugelhagel hindurchrennt, dieses Mädchen unter den Arm nimmt und in Sicherheit bringt. Hinter ihm seine Kollegen, die ihm Feuerschutz geben. Vor ihm die Schüsse der IS-Soldaten. Doch für ihn ist klar, er möchte dieses Mädchen retten. Und so läuft er zu diesem Mädchen. Noch 10 Meter. 5 Meter. 3 Meter. 1 Meter. Und so schafft es David Eubank tatsächlich, an diesem heißen Freitag das kleine Mädchen zu retten. Nach diesem Ereignis wurde er interviewt in einer Zeitung oder einem Beitrag. Und er sagte dort, wenn ich getötet worden wäre, meine Familie hätte es verstanden. Es ging nämlich darum, jemanden zu retten. Es ging nämlich darum, jemanden zu retten. Dieses kleine Mädchen bist du. Jesus tut auch alles, um dich hier rauszuholen. Im Gegensatz zu David Eubank hat er sogar sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Diese Frau hier in unserer Geschichte wäre auch ewig verloren. Doch Jesus ist genau für diese Menschen gekommen, für die Kranken, die wissen, dass sie einen Arzt benötigen. Für diejenigen, die wissen, dass sie Gott brauchen, der ihre Sünden vergibt. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Es war vor einigen Monaten in meinem Konvent, in meinem Bezirk, da hat eine Nachbargemeinde für 2 Obdachlose gesammelt. Und eine Glaubensschwester hat das alles koordiniert, hat sich darum gekümmert. Sie ist dann auch immer in die Kanzel gegangen und hat zum Spenden aufgerufen, weil diese 2 Obdachlosen große Schulden haben. Ich kenne nicht die genauen Hintergründe, aber ich weiß, dass das der Gemeinde sehr, sehr wichtig war, diesen beiden zu helfen. Und so ist sie Sabbat für Sabbat nach oben gekommen und hat zum Spenden aufgerufen, bis eines Tages ein Gottesdienstbesucher nach dem Gottesdienst zu ihr gekommen ist und gesagt hat, er hatte einen Blankoscheck in der Hand, er gab sie ihr und sagte, schreib jeden Betrag auf, den du möchtest. Ich möchte alles bezahlen, ich möchte jeden Cent bezahlen. Das ist eigentlich genau das, was Jesus für uns tut. Jesus möchte all deine Schuld bezahlen, er möchte jede Schuld begleichen. Er hat deine Sünde ans Kreuz getragen. Und dieses ans Kreuz tragen, dieses Sterben an unserer Stelle, nennt die Bibel Rechtfertigung. Und das hört sich an nach einem extrem komplizierten Begriff, Rechtfertigung. Viele können damit nicht wirklich was anfangen, aber Rechtfertigung bedeutet eigentlich eine Rechtsprechung, ein Schuldlossein, okay? Es bedeutet, dass ich durch den Tod Jesu vor Gott so stehe, als hätte ich nie gesündigt. Diese Rechtfertigung, dieses Schuldlossein können wir annehmen, indem wir unser Leben Jesus übergeben. Lass uns noch anschauen, was Jesus zu der Ehebrecherin hier sagt. Ich lade euch ein, wieder in die Geschichte einzutauchen, ab Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus vergibt ihr. Aber er sagt ihr auch ganz klar, dass sie ihr Leben ändern muss, dass sie von nun an nicht mehr sündigen soll, okay? Jesus verharmlost hier nicht das, was sie getan hat, aber Er sieht in ihr etwas Besonderes und er möchte sie zu sich ziehen. Was ist aber, wenn wir in unserem Leben immer wieder versucht werden und auch wieder fallen? Die Bibel ist hier ganz deutlich. Sprüche 24, 16. Denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Okay, Vergebung ist in unserem Leben weiterhin nötig, auch wenn wir den Weg mit Jesus gehen. Wir werden in unserem Leben auch mal wieder fallen, aber das bedeutet nicht, dass wir unseren Status als Erlöste in diesem Moment aufgeben mussten. Jesus kann uns immer wieder vergeben, wenn wir reumütig vor ihn treten. Es müsste in den 60ern gewesen sein, in der Firma IBM. Ein junger Mitarbeiter hat die Projektleitung über ein Projekt bekommen und einige schwerwiegende Fehler gemacht, sodass bei diesem Projekt einiges an Schaden aufgekommen ist. Und dieser junge Mann, der bescherte dem Unternehmen einen Schaden von $600.000. Ich habe das mal in einen Calculator, eine Berechnungsmaschine in Google eingegeben, wie viel Geld das heutzutage wäre. Diese $600.000 wären heutzutage $6.5 Milliarden. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Bruder Markowski, wie man mit der Situation umgehen müsste, wenn ein Mitarbeiter heutzutage 6,5 Milliarden Euro dem Unternehmen dadurch einen Schaden zukommen würde, das wäre eine unfassbar große Summe. Und dieser Mitarbeiter kam dann ins Büro von Tom Watson, dem damaligen Chef der Firma IBM, und er rechnete natürlich fest mit seiner Entlassung. Doch zu seinem Erstaunen sagte Tom Watson zu ihm: Warum sollte ich Sie entlassen? Ich habe gerade 600.000 Euro in Ihre Weiterbildung investiert. Ich glaube, wir können daran für uns persönlich auch so den Gedanken festigen, wenn Menschen schon so großzügig sein können, wie viel mehr kann Gott das tun? Wie groß ist Gottes Liebe uns gegenüber, dass er gnädig ist? Er lässt uns nicht fallen, nur weil wir mal einen Fehler gemacht haben. Und da geht es um mehr als $600.000 oder heutzutage $6.5 Milliarden. Bist du dir bewusst, welches Opfer eigentlich Jesus eingegangen ist? Warum? Weil er uns unendlich liebt, so wie wir es im Psalm 139 gelesen haben. Und er möchte nicht, dass du für ewig verloren gehst. Und so hat er auch diese Ehebrecherin hier nicht verdammt, weil sie einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Nein, er hat ihr eine Perspektive gegeben. Er hat ihr gesagt: Ich vergebe dir, aber ich wünsche mir für dein Leben, dass sich dein Leben um 180 Grad wendet. Unsere Erlösung ist ein Geschenk. Wir bekommen es komplett umsonst. Es ist auch irgendwie kein April-Scherz, den man in der Zeitung lesen kann. Jeder darf es in Anspruch nehmen. Es ist auch nicht nur eine Person, die seinen alten Wagen in einen BMW umtauschen darf. Nein, bei Jesus dürfen wir das Geschenk der Erlösung alle annehmen. Bist du persönlich bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Auch wenn es vielleicht für andere verrückt erscheint, wenn Familie, Verwandte oder Freunde dir sagen, das ist doch alles verrückt, das macht doch alles keinen Sinn, dein Glaube. Bist du auch dann bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Mich hat das Lied zu Beginn der Predigt sehr, sehr berührt. Ich möchte mit den Gedanken aus dem Lied schließen. Mein Herr, ich kann nicht viel, doch darf dies nur für dich sein. Das ist allein mein Ziel. Ja, ist es denn auch noch so klein? Amen.